Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Auf besonderen Wunsch mehrerer Hörerinnen und Hörer begrüße ich heute einen Wiederholungsgast, nämlich Nikolas Klausen, unseren ältesten Sohn. Mit ihm hatte ich schon mein allererstes Podcast-Gespräch geführt. Hallo Nikolas.
Hallo.
Heute haben wir uns beide ein Thema vorgenommen, über das du als Physiker und ich als Theologe vielleicht gleichermaßen etwas sagen können: Verschwörungstheorien. Darüber gibt es nun gerade richtig viel zu sehen und zu hören und zu lesen. Manches ist vielleicht schon tausendmal gesagt worden, aber todesmutig wie wir sind, wollen wir doch versuchen, ein paar neue Gedanken oder Einordnungsversuche beizutragen. Also, wie kann man Verschwörungstheorien auch theologisch deuten? Wie kann man sie richtig einschätzen? Das wäre vielleicht nochmal so auch dein Part. Wir gucken mal. Aber wir fangen mal mit einem persönlichen Einstieg an. Du warst bei der ersten Corona-Demonstration in Berlin dabei, nicht dabei, sondern du hast sie beobachtet. Was hast du damals gesehen und vor allem dabei empfunden?
Genau. Ich war damals zu Besuch bei einem Freund in Berlin und dieser Freund wohnt an der Torstraße, eine Straße, durch die dieser Demonstrationszug am sogenannten Tag der Freiheit durchgezogen ist. Und wir haben das so gemerkt, dass wir gerade am Frühstückstisch saßen, als wir plötzlich so ein Hupen und Schreien gehört haben. Und dann sind wir eben ans Fenster gegangen und haben kurz diesen Demonstrationszug gesehen. Sehr farbig, mit vielen Peace-Zeichen und auch Reichsflaggen direkt nebeneinander. Das haben wir uns kurz angeguckt und dann haben wir weiter unsere Croissants gegessen. Aber es hörte einfach nicht auf. Und es hörte nicht auf. Man hörte immer weiter diese Menschen und dann haben wir uns schließlich vor sein Fenster gesetzt und runtergeguckt auf die Torstraße. Und zwar für 2-3 Stunden zogen diese Menschen da an uns vorbei. Und zwar ganz divers, deswegen so schwer einzuordnen. Reichsflaggen neben Techno-Leuten, dann zogen Traktoren vorbei und Menschen mit diesen gelben Ortsschildern, um zu zeigen, dass sie aus Oldenburg angereist waren, eine ganze Delegation beschlossen. Familien mit behinderten Kindern und Anhänger der verschwörungstheoretischen QAnon-Bewegung, ein LKW mit einem Rapper und aber auch andere musikalische Genres waren vertreten, also Menschen, die so typischerweise man jetzt so mit so Peace-Liedern und Gitarrenmusik verbinden würde, sagen dort halt über Corona.
Und war das auch so ein bisschen eine Erweckungsbewegung oder ein bisschen Kirchentagsfeeling?
Genau, also einige von diesen Leuten könnte man vielleicht auch so als diesen 70er Jahren Gitarrenpastoren Flair einordnen. Und andere Leute hatten halt ganz klar irgendwie so rechtsextreme oder reichsbürgermäßige Symbole mit dabei. Und andere Leute wiederum sahen einfach ganz normal aus. Eine besondere Erfahrung war auch, als wir uns dann am Fenster, die Fenster geöffnet haben, um nochmal genau runter zu gucken und Leute uns tatsächlich, wir sind das Volk von unten her, zuskandiert haben und dann auch mit Teleobjektiven auf uns eingezoomt und fotografiert haben, was dann wirklich etwas beängstigend war.
Du bist ein Naturwissenschaftler, arbeitest an einer Doktorarbeit in theoretischer Physik. Das muss dir doch total gegen den Strich gegangen sein.
Genau. Als erstes total. Das macht einen irgendwie echt wütend, wenn man so Leute sieht, die einfach das, was man für richtig und offensichtlich hält, so dreist leugnen und widersprechen. Und dann habe ich aber versucht, irgendwie einen Schritt zurückzunehmen und von meinen eigenen Emotionen, um diese Menschen oder dieses Phänomen und diese Demonstrationen besser zu verstehen. Was aber nicht heißt, dass man jetzt Verständnis zeigen muss für die speziellen oder verschwörungstheoretischen Ideen, die diese Menschen propagieren. Aber verstehen, das heißt wissen, warum diese Menschen da sind und was das bedeutet, das möchte ich auf jeden Fall.
Nun gibt es dazu jetzt eine ganze Reihe, gab es darüber zu lesen, über QAnon, woher das kommt, welche Zusammenhang das mit Impfgegnern hat, wie eben Reichsbürger und sozusagen die rechte Funktionalisierung dann funktioniert hat oder auch noch nicht funktioniert hat. Es ist auch darüber zu lesen gewesen, dass man nicht alle in einen Topf schmeißen kann, dass eben darunter auch Leute waren, die einfach auch ja nachvollziehbarerweise Kritik an bestimmten Formen des Corona-Managements hatten oder die richtig in echte Probleme geraten sind, wirtschaftlich, existenziell. Also da gab es jetzt richtig viel zu lesen und zu sehen und zu hören. Ich würde erstmal nochmal gucken, wie schätzt man das eigentlich ein? Ich kenne das von mir selber auch, das ist ein irres Thema, das ist außergewöhnlich, das ist verrückt, das ist laut, das ist auch beängstigend. Also man denke ja nur mal an diesen vermeintlichen, in Anführungszeichen, Sturm auf den Reichstag, das löst ja schon mal was aus. Aber kann es nicht auch sein, dass wir dieses Phänomen total überschätzen, bloß weil es jetzt sichtbar geworden ist, obwohl es doch schon lange existiert hat, nur halt irgendwo im Verborgenen?
Genau, das ist dann sozusagen auch meine zweite Reaktion darauf gewesen. Also zuerst einmal fragt man sich, oh, wie kann das sein? Befinde ich mich in einer Gesellschaft, in der die Menschen um mich herum alle Verrückte sind? Aber dann heißt es genau, erstmal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, handelt es sich nicht hier vielleicht bei meinen Gedanken oder auch bei der Reaktion von vielen Journalisten um das, was man Availability Bias nennt. Das heißt, Dinge oder Phänomene, die sehr sichtbar sind, einerseits viel in den Medien beschrieben werden oder auch irgendwie in deinem persönlichen Leben stark sichtbar sind, wie eben bei dieser Demonstration, werden vom menschlichen Gehirn als sehr, sehr wichtig oder dringend oder häufig eingestuft. Wobei das halt nicht notwendigerweise der Fall ist. Denn die psychologische Forschung zeigt etwa, dass Verschwörungstheorien auch total abstruser Art in unserer Bevölkerung sehr, sehr häufig sind. Viel häufiger, als man das denkt.
Also jetzt sozusagen diese Aufregung darum hat mit Availability Bias zu tun. Das heißt, das, was available, also leicht verfügbar ist, die latschen da über die Torstraße, die stehen vor dem Reichstag. Das kriegt einen Bias, das kriegt sozusagen ein,
das schätzt man als
ein Vorurteil als wichtig ein. Man muss es aber nochmal ganz anders einordnen.
Genau, und man muss halt mal gucken, okay, ist das jetzt überhaupt neu oder überraschend? Sollte diese Demonstration, sollte sie mich überraschen? Mich hat sie zuerst natürlich überrascht, aber dann habe ich mich genauer noch mal ein bisschen in die Recherche gestürzt und ich habe herausgefunden, das ist ein sehr interessanter Blogpost, den ich gelesen habe, über den sogenannten die Lizardman-Konstante. Nämlich, wenn man psychologisch Umfragen durchführt, und eine total abstruse Frage in diese Umfrage mit reinschmeißt. Sagen wir mal, ob die Erde von Lizardmen, also Reptilienmenschen, beherrscht wird, die sich also dann heimlich als Menschen verkleiden. Und also dann Angela Merkel ist dann also auch eine Echse.
Aber eigentlich Echse.
Echse, genau. Und dann gibt es natürlich ähnliche, total austauschbare, bizarre Fragen. Und zu diesen Fragen sagen etwa 5% der Bevölkerung ja. Was heißt das? Heißt das, dass 5% unserer Menschen davon überzeugt sind, dass unsere Regierung aus Echsenmenschen besteht?
Oder haben sie den Test nicht richtig verstanden? Oder sind sie allgemein überfordert? Oder haben sie nicht richtig aufgepasst?
Genau, das könnte natürlich auch sein, dass das einfach Menschen sind, die sozusagen in diesen Umfragen nicht aufgepasst haben. Oder einfach irgendwas schreiben, um sich über die Menschen, die diesen Test ausgefüllt haben, lustig zu machen. Aber es scheint dennoch so zu sein, dass wenn man Menschen halt, dass es eine Grundprozentzahl in der Bevölkerung gibt, die bereit sind, an fast jede beliebige Verschwörungstheorie zu glauben. Zum Beispiel kann man auch testen, wenn man Verschwörungstheoretikern eine Liste gibt von Verschwörungstheorien, die in sich widersprüchlich sind. Zum Beispiel Prinzessin Diana wurde von der CIA ermordet und Prinzessin Diana wurde von der russischen Mafia ermordet. Dann stellt sich heraus, dass Menschen, die an die CIA-Ermordung glauben, auch eher an die Mafia-Ermordung glauben, obwohl sich beide eigentlich ausschließen. Das heißt, viele Verschwörungstheorien sollte man nicht versuchen, spezifisch zu verstehen und zu gucken, okay, warum ist das jetzt, dass die QAnon-Bewegung glaubt, dass die Regierung aus Kinderblut trinkenden Satanisten besteht, sondern man sollte versuchen, sie sozusagen aus diesem Grundmuster heraus zu verstehen. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die aus Gründen, das müssen wir vielleicht nochmal später erkunden, einfach sehr anfänglich für solche Verschwörungstheorien sind, egal wie abstrus sie sind und was genau der Inhalt ist.
Und was wäre sozusagen, was wäre der Grund dafür? Weil sie überfordert sind von der Komplexität des modernen Lebens und jetzt Beispiel, Corona ist komplex,
ja.
Einfach überfordert, sei es, dass sie das ganz schlimm finden und sozusagen ihre Ohnmacht, ihre Zorn, ihre Wut nicht anders artikulieren können oder dass sie es einfach dass sie einfach leichtgläubig sind.
Genau. Also, was man halt verstehen oder was ich denke ich wichtig ist, ist zu sehen, bei diesen Menschen, die an diese Demonstration teilgenommen haben, das waren jetzt sehr viele, aus der Sichtpunkt der Torstraße, wo man diese Menschen alle an sich vorüberziehen sieht. Aber letztlich sind es ja vielleicht nur 10.000, 20.000 Menschen gewesen.
Und wenn es 50.000 oder 100.000 waren, ist es trotzdem auch
immer noch eine Bevölkerung. Genau. Und dann muss man halt, ist es halt wichtig zu wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, oder ein Teil der Bevölkerung, der gar nicht so klein ist, wie man denkt, in ihrem Vermögen oder ihrem Willen, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten und dann rational, wie man sagen würde, miteinander zu integrieren, möglicherweise beschränkt ist.
Ist das das, was du mir mal genannt hast als Base Rate Fallacy? Ist es das?
Genau, also sozusagen die Base Rate Fallacy beschreibt halt, ist ähnlich, ein ähnlicher Begriff wie der Availability Bias. Der Base Rate Fallacy beschreibt halt, dass man häufig nicht mit einbezieht, wenn man irgendein Phänomen beurteilt, was sozusagen die zugrunde liegende Frequenz ist von einem bestimmten Ereignis. Also bei uns sind das halt Menschen, die entweder aus kognitiven Gründen nicht sehr gut in der Lage sind, Informationen logisch und richtig in ihre Welt sich zu integrieren, oder Menschen, die aus anderen Gründen dazu tendieren, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und was halt sozusagen psychologische Forschung zu indizieren scheinen, ist, dass diese Base Rate, also die grundsätzliche Rate von solchen Menschen, sehr, sehr hoch ist oder höher, als man das erwartet. Und man deswegen von so einer Corona-Demonstration gar nicht überrascht sein sollte. Diese Menschen gibt es, sonst sieht man sie einfach nur nicht.
Das klingt natürlich, das könnte man dir natürlich als bösartige Arroganz auslegen. Du promovierst in theoretischer Physik. Das ist natürlich dein Lebensproblem. Das, was du machst, verstehen ganz, ganz wenige. Ich ja auch schon nicht. Also das Vermögen, einen komplexen Sachverhalt, der anders als jetzt theoretisch für physikalische Untersuchungen, sondern die richtige Einwirkung haben auf das eigene Leben, richtig einzuschätzen. Da sind die meisten Menschen, ich wahrscheinlich auch, irgendwie, was heißt wahrscheinlich, ich ganz sicherlich auch, überfordert. Ich bin nun jemand, der irgendwie so ein Grundvertrauen hat und auch gerne mal mich an Regeln hält und da keinen Ärger habe und sich bei mir die Auswirkungen ja noch in einem echt kommoden Rahmen halten.
Ja.
Während es bei vielen anderen Menschen einfach eine echte kognitive und dann aber auch existenzielle Überforderung ist. Und die kann sich gar nicht anders aussprechen, wahrscheinlich, als dass man solche Ausweichtheorien oder Mythologien bildet.
Genau, also das kann durchaus sein. Im Grunde, genau, was ich einmal noch anbringen wollte, man muss einmal unterscheiden zwischen der kognitiven Fähigkeit, sozusagen grundsätzliche Informationenverarbeitung zu machen, also zum Beispiel aus einem Text korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man es zum Beispiel irgendwie aus den Schulaufgaben kennt. Okay, fassen Sie diesen Text irgendwie zusammen oder ob entspricht dieser Text diese oder jene Aussage? Und sogar bei solchen Aufgaben scheitern viele Menschen. Und halt dann, was auch du genau noch angesprochen hast, dem Fakt, dass man in einer komplexen, modernen Gesellschaft, genau, man ist auf Vertrauen angewiesen. Man kann nicht, ich kann das auch nicht, ich kann jetzt nicht plötzlich innerhalb von 2-3 Monaten Mikrobiologie und Immunologie studieren und Epidemiologie und dann die Statistiken aus Corona bezogenen wissenschaftlichen Papers auswerten oder nachprüfen. Es geht genau einerseits, es geht auch um eine Frage von Vertrauen. Und eigentlich müsste man fast fragen, wie kommt es denn, dass ein so großer, überwiegender Teil der Bevölkerung nicht an Verschwörungstheorien glaubt.
Aber man könnte auch noch eine andere Frage stellen. Es gibt ja Verschwörungen.
Also, genau.
Also es gibt ja nicht nur Verschwörungsmythologien, sondern es gibt auch Verschwörungen, ganz
besonders
real.
Im medizinischen Bereich.
Auch im medizinischen Bereich. Zum Beispiel ein Phänomen, das kam mir in den Sinn. Warum gibt es so viele Verschwörungstheorien jetzt im Zusammenhang mit Corona, aber nicht im Zusammenhang mit der Opioid-Katastrophe in den Vereinigten Staaten? Da hat es ja eine massive Verschwörung gegeben von einem großen Pharmaunternehmen und anderen auch. und ganz, ganz vielen normalen Ärzten. Der gesamte Medizinbereich oder weite Teile des amerikanischen Medizinbereichs haben Menschen unter Drogen gesetzt, massiv, dabei irre Geld verdient und ein unglaubliches Elend ausgeübt. Und mir ist aber nicht bewusst oder nicht bekannt, dass es dagegen eine Verschwörungstheorie gegeben hätte.
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also ja, lustig, was du ja da ansprichst, ist genau das. Sozusagen selbst ein rational denkender Mensch kann leicht Zweifel an dem, was das medizinische Establishment ihm vorschlägt, haben. Denn wir wissen, dass es Fälle gibt, also die Opioidkrise oder vielleicht 20, 30 Jahre vorher noch die Frage, ob Tabak Krebs erzeugt. Wir wissen, dass es diese Verschwörung gibt. Aber was, glaube ich, den Unterschied ausmacht zwischen dem Opioid-Skandal und dem Corona-Skandal, ist, dass diese Opioid-Krise langsam und fast im Verborgenen ablief.
In der Unterschicht.
Nein, einerseits das und dann, dass es sozusagen langsam Stück für Stück passiert ist, während diese Corona-Krise halt so plötzlich über uns hereingebrochen ist. Und ich denke, das ist ein weiterer Effekt, der sozusagen als Trigger wirken kann. Es gibt eine große Anzahl von Menschen, das habe ich ja gesagt, die tendenziell sozusagen die verfügbar sind für Verschwörungstheorien, die für sie suszeptibel sind. Und wenn dann ein plötzliches Ereignis wie die Corona-Krise über uns hereinbricht, dann werden diese Menschen getriggert. Und ich denke, das ist das, was den Unterschied ausmacht zu der Opioid-Krise in den USA.
Du hast ja gut recherchiert im Internet, aber nicht als Verschwörungstheoretiker, sondern hast dich dabei vernünftigen Quellen hoffentlich kundig gemacht. Ich will dir mal eine andere Quelle von mir mal vorstellen. Einen Aufsatz, den ein Kollege geschrieben hat, Kai Funkschmidt heißt er. Er arbeitet in der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen. Mhm. Das ist in Berlin, zwei Stockwerke unter mir. Und die haben einen Materialdienst. Und dort hat er in der jüngsten Ausgabe einen, wie ich finde, sehr interessanten Artikel geschrieben, in dem er auch, ähnlich wie du, nur mit einer anderen Perspektive versucht, jetzt diese Aufregung um Verschwörungstheorien mal ein bisschen einzuordnen und runterzuholen. Ganz lustig ist, dass er darauf hinweist, dass die Corona-Proteste ursprünglich links angefangen haben. Mhm. Also mit Protesten vor der Volksbühne, also richtig klassisch linkes Berlin. Und dann aber schnell nach rechts abgewandert sind, so dass man jetzt die absurde Situation hat, dass eben linke Antifaschisten sozusagen das staatliche Corona-Regime verteidigen und dann eben von rechten Corona-Leugnern als Büttel von Angela Merkel und Markus Söder beschimpft werden. Also interessante Verschiebung. Zugleich weist er darauf hin, sozusagen psychologisch, religionspsychologisch, dass solche Verschwörungstheorien, Mythologien eben nicht die Aufgabe haben, etwas zu erklären oder andere konstruktiv bessere Maßnahmen vorzuschlagen, sondern sie dienen der Überwindung von Ohnmachtsgefühlen. Da kommt etwas auf mich zu, das schadet mir. Ich überwinde dieses Gefühl von Ohnmacht und Zorn, indem ich eine solche Theorie aufstelle.
Das ist plausibel.
Und das beginnt schon, das ist ein ganz menschlicher Prozess, das passiert schon ganz einfach, wenn man als Schüler eine schlechte Arbeit geschrieben hat, da sagt man nicht, oh, ich habe schlecht gelernt oder ich bin zu dumm, sondern man sagt, die Lehrerin hatte was gegen mich. Schon ist sozusagen eine Verschwörungstheorie aufgebaut und man hat es sozusagen gebannt, das Problem.
Genau, das passt ja genau in dieses ganze Programm rein, dass man versucht, sozusagen Verschwörungstheorien nicht irgendwie als etwas nicht an bestimmten Spezifika zu erklären, also ist das jetzt antisemitisch oder reichsbürgerisch oder wie genau, sondern sozusagen zu versuchen, das aus einfach allgemeinen Denkmustern, die Menschen halt haben, irgendwie genau nachzuvollziehen.
Und die dann natürlich auch mal antisemitisch oder rassistisch oder so konnotiert sein genau können. Aber er weist auch nochmal darauf hin, Kai Funkschmidt, dass Krisen- und Verschwörungstheorien ganz natürlich dazugehören. Wir sind so ein bisschen dran gewöhnt, dass Politik in der Krise möglichst rational, vernünftig und pragmatisch sein soll, Typ Merkel. Aber wir bedenken vielleicht nicht genug, dass solche Krisenerfahrungen ganz wesentlich mit Verschwörungstheorien dazugehören, weil das einfach ein emotionaler Bewältigungsmechanismus ist. Es braucht Schuldige, es braucht Allerklärung. Verschwörungsdenken ist normal und hat da war es auch eben gelegentlich auch mal plausible Momente. Wenn man sich das genau anguckt, das kann man ja auch bei manchen Verschwörungstheoretikern feststellen, die haben die Pressemitteilung des Robert-Koch-Instituts intensiver gelesen und können einzelne Details, Widersprüche wunderbar aufführen. Die können genau diskutieren, wann eine Maske gar nichts bringt und wann vielleicht doch. Also das fand ich auch nochmal interessant. Es gibt eben auch plausible Momente bei Verschwörungstheorien, die durchaus ernst zu nehmen sind.
Ja, sicher. Und es ist ja auch einfach so, also wir sind das ja vielleicht nicht mehr so gewöhnt, weil meiner Lebenszeit jetzt keine großen Krisen von der Größe eines Weltkrieges oder einer globalen Pandemie über mich hereingebrochen sind. Aber genau, Krisen und Verschwörungstheorien gehören einander dazu. Und die Verschwörungstheorie ist ein Limit, ist eine extrem oder abnormale Form davon, dass, wenn irgendwie eine Krise über einen hereinbricht, dass man vielleicht nochmal genau über sich überlegen sollte, ob man existierende Vorstellungen oder existierende Ideen, die man hat, existierende Glaubenssätze, die man hinterfragt. Also zum Beispiel ist es ja auch so gewesen, dass zu der Corona-Zeit im Februar oder im Januar, als es in China schon abzusehen war, dass es zu einer globalen Pandemie kommt, selbst die Regierung in Deutschland noch am Beschwichtigen war. Und das hat sich auf jeden Fall jetzt geändert. Und das ist auch richtig so. Also eine Krise sollte einen dazu bringen, seine Vorstellungen zu hinterfragen und möglicherweise radikal zu ändern. Und Verschwörungstheorien sind dann halt eben in dieser Perspektive das Produkt von dieser Tendenz.
Ja.
Einfach sozusagen eine Überreaktion. Genauso wie man von der Überreaktion des Immunsystems sprechen kann, die von dem Coronavirus ausgelöst wird.
Ich würde jetzt aber gerne mal was vorstellen, was ich dazu mir mal ausgedacht habe. Der Versuch einer theologischen Deutung von Corona-Leugnung und Verschwörungstheorien. Mhm. Und zwar habe ich ganz oft das Bedürfnis bei solchen Debatten wie jetzt über Corona-Demonstrationen, dass wir uns es nicht zu leicht machen und sagen, das sind jetzt die Armen irren dort, sondern ich finde es immer noch mal interessant, sich auch eine so verrückte Gruppe von Menschen anzugucken, wie ein Spiegel, in dem man sich selber betrachtet und sich zu fragen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Und ich bin sozusagen auf eine theologische Spur gekommen, die will ich dir mal vorstellen. Ich habe dazu einen kleinen Artikel in der Süddeutschen vor zwei Wochen oder so geschrieben. Und da versuche ich eben diese Form von Corona-Verschwörungstheorien eben auch als ein religiöses Phänomen wahrzunehmen, das aber eben doch auch mit der eigenen christlichen Tradition viel mehr zu tun hat, als man so als ein Lied sein sollte. Jetzt will ich nicht über das Einzelne vom Evangelikalismus in den USA sagen, sondern mal so einen Typ vorstellen, und zwar den Typus des Apokalyptikers. Apokalypse heißt ja Offenlegung, es wird etwas offenbar, und in der Tat ist jede Krise
eine Offenbarung.
Eine Apokalypse, also selbst wenn nicht gleich die Welt untergeht, aber es wird etwas enthüllt. Es zeigt sich etwas. Und da gibt es eben diesen Typus des Apokalyptikers, damit meine ich jetzt gar nicht einzelne biblische oder nachbiblische Texte, sondern sozusagen einen Typus, der sich durch die christliche Religionsgeschichte, in anderen Religionen gibt es das aber auch, durchzieht. Und was den auszeichnet, ich habe mal versucht, so ein paar Merkmale aufzuführen. Kannst du mal überlegen, was dir dazu einfällt, ob dir das plausibel ist. Also der Apokalyptiker ist erstens ein Mensch, der mitten in höchster und echter Bedrängnis lebt und mitten in höchster und echter Verwirrung. Und um dort hindurchzukommen, sucht er sein Heil in einer eindeutigen, wirklich eindeutigen Erklärung, die aber zugleich ganz geheimnisvoll ist. Also es wird alles erklärt, es bleibt Unwissenheit, was ja sozusagen eines der Hauptprobleme ist in unserem Umgang mit Corona, wir wissen es nicht. Mhm. Unwissenheit wird aufgelöst, aber zugunsten einer Erklärung, die eben nicht allen zugänglich ist. Und die funktioniert immer nach dem Muster, hinter all den Schrecken steht ein verborgener Plan. Es gibt aber nur wenige, die das durchblicken, der Apokalyptiker als metaphysischer Besserwisser.
Genau, ansonsten wäre dieser apokalyptische Glaube auch nicht konsistent. Also irgendwie muss sich diese Idee dieses geheimen Plans ja davor schützen, quasi, dass irgendwie alle Menschen um einen herum einem sagen, dass man noch einen Knall hat und dass man vielleicht von Familienessen zu Familienessen nicht mehr eingeladen wird, oder?
Ja, ja, also wenn man kann dem Apokalyptiker nicht mehr schaden oder den Corona-Leugner, den Verschwörungstheoretiker nicht mehr beleidigen, als zu sagen, das ist ja eine sehr plausible Mainstream-Meinung, die vertreten ja sehr viele. Das möchte er nicht hören, sondern er möchte natürlich hören oder in dem Bewusstsein leben, das Gros der Menschheit ist verblendet. Nur ich schaue hindurch. Ich verbinde ganz, ganz viele einzelne Details, die für sich vernünftig nachvollziehbar, auch konkret real sind, und baue sie zusammen zu einer großen Erklärung, in der am Ende kein Rest Unwissenheit bleibt.
Ja, genau. Also das erinnert mich fast an das, denke ich, ein psychologisches Muster, das sich immer wieder wiederholt und das sich in verschiedenen religiösen Bewegungen, also sowohl im Christentum als auch in anderen Religionen, durchzieht. Aber woran mich das fast denken lässt, sind Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Auch sie sind in der Lage, sozusagen sehr, sehr perzeptiv verschiedenste Details aufzunehmen, aber verbinden sie dann auf eine total wirre Weise und sehen Kausalitäten zwischen Dingen, die einfach nur zufällig gleichzeitig passieren, und platzieren sich dann selbst im Zentrum ihres Geschehens. Im Zentrum des Geschehens, indem sie dann von der CIA verfolgt werden oder von den Juden, je nachdem, in welchem Jahrhundert sie leben. Genau, aber das ist interessant. Dieses Denkmuster und dieses Muster, das zieht sich häufig durch und man sieht das immer wieder. Aber was ich ja auch besonders interessant finde, ist, dass es auch Möglichkeiten gibt oder gesellschaftliche Möglichkeiten, diese Denkmuster irgendwie wieder einzufangen, zu institutionalisieren.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Das Interessante ist, dass natürlich die apokalyptischen Strömungen in allen Religionen immer da sind, stark sind, wenn Krisen da sind, und aber zugleich Religionen immer auch wieder versuchen, sie zurückzudrängen. Das Judentum, genau, hat sie relativ stark, wenn ich mich recht entsinne, dann ausgeschieden, nach sozusagen damit verbundenen Volksaufständen gegen die Römer. Das rabbinische Judentum ist nicht apokalyptisch. Im Christentum gibt es natürlich einen breiten Strom und auch sozusagen apokalyptische Grundvorstellungen, die zum Kernbestand des Glaubens gehören, aber natürlich immer auch sozusagen Seitenflügel, die das extrem ausleben und die dann zurückgedrängt wurden von der Kirche. Und zwar, ich glaube, aus zwei nachvollziehbaren und guten Gründen. Erstens, das Problem dieser Form von Apokalyptik besteht darin, dass der Dualismus so streng ist zwischen dem Bösen und dem Guten, dass das Böse fast mehr Aufmerksamkeit und fast mehr Wertigkeit bekommt als das Gute.
Also der Teufel viel mehr spannend, also spannender.
Der Teufel ist interessanter als der liebe Gott, die Hölle als der Himmel. Das ist das eine. Das zweite ist eben ein ethisches Problem. Wenn eben zwischen Gut und Böse so hart aufgeteilt wird, dann ist das ganz schwer, Mitleid, Empathie für andere zu entwickeln.
Genau, diese Art von Glaubenssystemen werden instabil und gefährden.
Ja, und sie verlieren natürlich das Gefühl für die Universalität des Guten, die Universalität Gottes und seines Gebotes, eben auch dann der Nächstenliebe. Und haben dadurch natürlich eine ganz starke Einschränkung des Gewaltpotenzials von Religion verloren. Genau. Deshalb Gewaltfantasien oder tatsächlich auch manchmal auch echte Gewalttaten, die daraus...
Genau, Religion kann ja sowohl gewalthemmend als auch gewaltauslösend wirken. Also eben genau das Gebot der Nächstenliebe versus den Apokalyptiker, der sich in der Rolle des Ausführers des Schicksals sieht. Das ist eben, was eben das interessant ist, dass sozusagen Kirchen und auch andere Bewegungen immer beide Pole brauchen und irgendwie die Apokalyptiker wieder auffangen müssen. Und man fragt sich, wie kann das geschehen, oder kann man diese Idee von einer Art Verkirchlichung auch auf Verschwörungstheorien übertragen?
Das wollen wir jetzt mal machen. Das finde ich schön, dass das aus deinem physikalischen Munde kommt. Die Frage ist ja, wenn wir so einen Weg finden, eben auch Verschwörungstheoretiker oder Menschen, die das glauben oder dem zeitweise in einer besonderen Krisensituation anhängen, wie man mit denen gut umgehen kann. Wie kann das gehen? Wie kann man da in einen Kontakt kommen, in einen guten Dialog? Kai Funkschmidt sagt, Kritischer Dialog ist wichtig. Immer dann, wenn in der Öffentlichkeit Alternativlosigkeit vorgespiegelt wird und sagen, unterschiedliche Meinungen ausgeblendet werden, zurückgedrängt werden, Staatstragendes nach vorne gestellt wird. Dadurch befördert man das. Das ist das eine, finde ich sehr nachvollziehbar. Und das andere, gelassen bleiben, was nicht heißt cool bleiben, sondern gelassen bleiben und in der Beziehung bleiben, solange das möglich ist. Das ist jetzt sehr vernünftig, down to earth. Aber du hast ja noch mal einen anderen Punkt. Der Physiker in dir schreit nach Verkirchlichung. Was meinst du damit?
Also was ich damit meine, also was ich halt denke, ist, dass es sozusagen sehr, sehr schwierig ist, zu versuchen, mit sozusagen rein sachlichen Argumenten an so eine Situation ranzugehen. Also das ist ja allein schon zeitmäßig nicht möglich. Kein Mensch kann jetzt bei jeder Krise alles stehen und fallen lassen, um sich das beste wissenschaftliche Wissen zu diesem Thema anzueignen. Niemand hat die Zeit oder die Fähigkeiten
jetzt oder
plötzlich,
das Interesse.
Oder das Interesse, jetzt plötzlich Epidemiologe zu werden und sorgfältig alle statistischen Techniken in den entsprechenden Fachzeitschriften nachzuprüfen. Das heißt, man muss möglicherweise damit leben, das meine ich mit Verkirchlichung, dass man vielleicht nicht alle Menschen sachlich überzeugen kann, aber dass man dennoch ihre Ideen irgendwie in möglicherweise gar nicht zu stark veränderter Form in einen gesellschaftlichen Kontext integrieren kann. Und ein Beispiel dafür sehe ich zum Beispiel bei der Homöopathie. Homöopathie ist ja soweit bekannt, ist eine durchaus, das kann man jetzt, glaube ich, so uneingeschränkt so sagen, eine wirkungslose Form der Medizin und hat ja insofern ein extremes Schadenspotenzial. Menschen, die an Homöopathie glauben, glauben an etwas, was irgendwie plötzlich magisch und ohne wissenschaftliche Erklärung funktioniert und sie heilen kann. Das könnte ja prinzipiell zu schweren gesellschaftlichen Problemen führen. Heilern, die ja. Krebspatienten Heilung anbieten und sie damit von echter ärztlicher Behandlung abhalten. Aber dadurch, dass Homöopathie und andere von diesen Arten von alternativer Medizin in einen gesellschaftlichen Kontext, in Heilpraktikerpraxen integriert sind,
Verbände bilden, Fortbildungsseminare, Institute, also sich rechtsförmig
gesellschaftlich. Wird die Dynamik, wird die Radikalität reduziert? Und gleichzeitig wird ein Kontext geschaffen, in dem Menschen dann, wenn sie halt wirklich krank sind, von ihrem Heilpraktiker doch zum Arzt geschickt werden.
Das ist aber etwas, was eben nur, jetzt übertragen dieses Beispiel auf die Verschwörungstheoretiker, was nicht die Gesellschaft an Verschwörungstheoretikern machen kann, sondern diese an sich selber machen müssen. Man kann das ja so beobachten, bei den Querdenkern geschieht das, die und sie würden wahrscheinlich schreien, wenn ich sagen würde, Querdenker verkirchlichen sich, aber die organisieren sich. Die bilden Plattformen, die versuchen, sich eine Struktur zu geben. Dadurch, dass sie sichtbar werden, werden sie plötzlich auch befragbar. Genau. Wie haltet ihr es denn eigentlich mit den Rechtsextremen? Ähnlich wie bei der AfD, die man ganz schlimm finden kann, wo man mal sagen kann, da gibt es eben ein bestimmtes Potenzial für diese Theorien und Vorstellungen und politischen Meinungen. Nun gibt es eine Partei, eine Art von Kirche.
Und die Menschen, die das oder soweit so einen Gedanken gut geteilt haben, gab es ja auch schon vorher.
Genau. Aber dadurch, dass sie sich selber eine institutionalisierte Form geben, werden sie befragbar. Sie werden natürlich auch mächtiger, muss man auch sagen. Das ist eine ambivalente Geschichte. Weil sie
wie bei den Heilpraktikern.
Wie bei den Heilpraktikern, die haben große Macht und setzen viel durch. Wie bei der AfD, die sitzt im Bundestag. Zugleich aber wird sie befragbar. Wer ist denn da bei euch? Wie haltet ihr es mit Herrn Höcke? Soll der rein, soll der nicht rein? Was ist mit Herrn Kalbitz? Das finde ich von dir einen interessanten Aspekt, weil die Vorstellung, die ich dann immer in Zeitungsartikeln lese, man muss die überzeugen, man muss die zurückholen.
Ich denke, das ist nicht so realistisch.
Das ist nicht realistisch. Sie haben auch kein Interesse daran, weil eben die emotionale Gratifikation einer Verschwörungstheorie viel, viel größer ist. Warum soll man plötzlich anfangen, rational daran zu gehen, wenn es auch mythologisch geht? Genau. Das Interessante wäre natürlich die Frage, wie kann man dann trotzdem sozusagen das eine darauf vertrauen, dass die sich selber organisieren und dadurch befragbar werden, aber wie kann man selber auch in einem Kontakt bleiben? Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem richtigen Verschwörungstheoretiker Kontakt hattest?
Nicht, dass ich wüsste.
Also ich habe auch nur einen kleinen Briefkontakt, einen E-Mail-Kontakt. Ich habe einen Leserbrief bekommen auf meinen SZ-Artikel mit dieser theologischen Deutung der Corona-Leugner, mhm. Wo jemand, der ganz offenkundig einer der Leugner-Fraktion angehört, mir geschrieben hat. Und dann habe ich geantwortet, wie ich das immer mache, weil ich das wichtig finde. Ein Versicherungsvertreter hier aus der Nachbarschaft. Und da haben wir uns freundlich und höflich verständigt, wo eigentlich der Dissens ist. Der Dissens ist, dass wir das unterschiedlich einschätzen, die Bedeutung oder Gefährlichkeit von Corona. Mhm. Da hatten wir einen Dissens, das war ein höflich-freundlicher Austausch. Und dann aber kippte es, weil er dann mir nochmal vorwarf, dass ich die Bedeutung und die Macht des Geldes in diesem Zusammenhang nicht richtig einschätzen könnte, würde. Da wusste ich nicht, was er meinte. Dann habe ich mir seinen Blog angeguckt und da war klar Bill Gates und George Soros. Aber immerhin interessant, hier wird richtig, man kann durchaus miteinander im Gespräch bleiben. Warum darf man keine Verschwörungstheorie haben? Fällt das nicht unter Religionsfreiheit?
Ja, und ich stimme dir zu. Also ich finde, natürlich ist es wichtig, dass immerhin dass Verschwörungstheoretiker eine Minderheit bleiben. Das heißt, dass wir in unserem öffentlichen Diskurs und vielleicht auch in Institutionen die Art und Weise von, sagen wir, wissenschaftlicher Alphabetisierung schaffen, die halt dafür sorgt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung halt in der Lage ist, diese Fakten einigermaßen richtig einzuschätzen und sozusagen zu Nicht-Verschwörungstheorien anheimzufallen. Aber es ist, denke ich, genauso wichtig, dass sozusagen der Teil der Bevölkerung, diesen Teil wird es, denke ich, immer geben, der an Bevölkerung aus verschiedenen Gründen an Verschwörungstheorien glaubt, die ja vielleicht manchmal auch wahr sein können, dass man sozusagen ein gesellschaftliches Klima von Vertrauen und Zuhören schafft, das halt ermöglicht, diesen Menschen, das ist halt möglich, sozusagen diese Art von Meinung zu integrieren in unsere Gesellschaft und dadurch ihr radikales Gefährdungspotenzial zu verringern. Denn es mag ja sein, dass jemand vielleicht jetzt glaubt, dass die Regierung von Satanisten infiltriert ist. Aber wenn dieser jemand irgendwie gesellschaftlich integriert ist, immer noch bei seiner Familie zum Essen kommen muss, wenn er zum Essen kommt, dann ist das jemand, der viel, viel weniger Schaden anrichten kann, als jemand, der sozusagen gesellschaftlich isoliert ist.
Das führt uns am Schluss eigentlich dann sinnvollerweise zu der Frage, wie gehen wir denn damit um? Also nicht nur, was sind das für Spinner? Das ist eine unproduktive Fragestellung, sondern wie gehen wir damit um? Also erstens, ich führe mal ein paar Dinge auf und dann kannst du gucken, ob was fehlt.
Ja.
Gut kommunizieren, gute Erklärungen anbieten.
Und einfach.
Einfache, gute Erklärungen, verständlich, richtig. Handlungsvorgaben sauber erklären und plausibel machen. Fehler eingestehen. Zu sagen, wir wissen nicht alles, aber das ist das, was wir wissen, deshalb folgende Konsequenzen. Dann aber auch Menschen aus dieser Opferrolle rausholen, die Möglichkeit geben, sich daran zu beteiligen.
Handlungsfähigkeit und Beteiligung.
Genau.
Auch einfach, wenn es darum geht, dass man Menschen in diesen Anweisungen, die man vielleicht geben, die zu geben sind, vielleicht während einer Krise, dass man immer noch Handlungsfreiheit Handlungsfreiheit Menschen lässt.
Und dann auch das plausible Moment an Verschwörungstheorien deutlich zu machen. Zum Beispiel, ich bin jetzt kein Anhänger von Bill Gates Verschwörungstheorien, aber dass sehr reiche Philanthropen zu viel demokratisch nicht legitimierte Macht haben, ist ja ein Thema, über das man mal diskutieren könnte.
Ja.
Also das auch deutlich zu machen. Und dann das Schwierigste, dauerhaft verlässliche, vertrauensvolle Arbeit zu leisten. Ja, und am Schluss eigentlich in diesem offenen, kritischen Diskurs und in dieser dauerhaften, alltäglichen, guten Arbeit gelassen bleiben.
Genau, und sich nicht verrückt machen zu lassen davon, dass plötzlich so eine Demonstration da vorbeiläuft. Denn man weiß, und das ist eben das Beruhigende an an all dem, was du jetzt erzählt hast über Apokalyptiker und ihre geschichtliche Kontinuität und was ich gesagt habe darüber, dass verschwörungstheoretische Tendenzen sehr viel häufiger sind, als man das denken würde. So irgendwie, es gibt das, gab das schon immer, es gibt es und es wird es weitergeben, aber wir können damit umgehen Und wir müssen uns jetzt nicht verrückt machen lassen von Geschichten, die journalistisch vielleicht einen irren Wert haben, weil es super Spaß macht, über satanistische Verschwörungstheorie zu schreiben, die aber vielleicht gar keine so große Bedeutung für das tatsächliche Leben und Handeln der meisten Menschen hat.
Und wir wären ja sonst in der Gefahr, in unserer Gegnerschaft zu Verschwörungstheorien selber zu Verschwörungstheoretikern zu werden. Das sollten wir auf keinen Fall tun.
So ist es.
Vielen Dank, lieber Nikolas, für dieses Gespräch. Wir sind am Ende angekommen. Das hat mir Spaß gemacht. Wir haben den Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde erfüllt. Wer Lust hat, uns zu schreiben, Kritik, Anregungen, sonst was, dann bitte gerne an kultur@ekd.de und gerne in 2 Wochen wieder. Also, tschüss.
Wieder. RefLab.